Herzlich willkommen bei Kitty Bob Bauinfotainment. Mein Name ist Janine, ich bin Architektin und in meinem Baupodcast geht es um Architektur, Planung, Bauleitung und Baustellenrealitäten. Informativ, ehrlich und mit einer Prise Humor. Ein Must hier für alle Bauinteressierten. Herzlich willkommen zu Kitty Bob Bauinfotainment. Ich bin Janine, eure Architektin und Podcast-Host. Und heute wird's, sagen wir mal, ein bisschen anders als sonst. Wir sprechen hier ja oft über Grundrisse, Materialien, Budgets, aber viel zu selten über die wichtigste Komponente beim Bau, nämlich den Menschen, der da drin lebt. Und genau darum geht's heute. Meine heutige Gästin ist Elisa Schmidt. Sie ist Gründerin von Gutachten Lausitz, Diplom-Wirtschaftsingenieurin für Wohnungs- und Immobilienwirtschaft und kommt aus der wunderschönen Oberlausitz. Sie lebt mit ihrer Familie auf einem traditionellen, idyllischen Dreiseitenhof. Und genau dort hat sich auch ihre Leidenschaft für Immobilien, nachhaltiges Bauen und durchdachte Lösungen entwickelt. Was Elisa besonders macht, sie hat einen ganz eigenen Blick auf die Dinge. Sie sieht das große Ganze, ohne die Details aus den Augen zu verlieren. Und schafft es, auch komplexe Themen so runterzubrechen, dass man wirklich gute Entscheidungen treffen kann. In ihrem neuen Buch Dein Wohlfühl zu Hause beschäftigt sich Elisa intensiv mit der Frage, wie beeinflussen Neurodivergenz, Hochsensibilität und unsere ganz individuelle Wahrnehmung eigentlich unser Wohnen? Ja, so viel zu Elisa, jetzt hören wir sie auch. Liebe Elisa, herzlich willkommen im Kitty Bob Universum.
Freue mich, dabei zu sein.
Ja, ich freue mich auch sehr. Wir haben ja auch immer schon viel über Instagram zusammengeschrieben und da habe ich schon immer deinen Weg verfolgt, auch mit dem ersten Buch, was du geschrieben hast. Jetzt mit dem Buch Dein Wohlfühl zu Hause. Den Link gibt es natürlich auch in den Shownotes, ne? Also für alle, die sich da angesprochen fühlen. Da geht es ja auch sehr viel ums Wohnen, wie empfinden wir Räume etc. Und da möchte ich ja heute mit dir drüber sprechen. Und ich hatte ja gerade schon gesagt, Neurodivergenz. Das ist ja jetzt ein Begriff, der immer häufiger fällt. Der eine oder andere kann da vielleicht nichts mit anfangen. Ich würde jetzt einmal aus deinem Buch zitieren, der Seite 84, weil da bricht deine Gastautorin, also muss man einmal vorweg sagen, in deinem Buch hast du noch drei Gastautoren, genau, die Katharina Schön, Evelyn Rittmeier und den Matthias Bohn, die auch noch als Experten entsprechend ihre Kapitel dazu hinzugefügt haben, die erklärt einmal, was das überhaupt ist. Also Neurodivergenz bedeutet, das Gehirn eines Menschen arbeitet anders als das der meisten anderen. Es verarbeitet Informationen auf eine besondere Weise, sei es beim Denken, Fühlen, Lernen oder Handeln. Und diese Abweichung ist nicht krankhaft, sondern ein Ausdruck unserer menschlichen Vielfalt. Und dieser Begriff ist auch wertfrei, also das beschreibt jetzt keine Störung, sondern einfach eine andere Art der Funktion. Neurodivergenz kann angeboren sein, wie zum Beispiel ADHS, Autismus oder Legasthenie, kann aber auch erworben sein durch zum Beispiel traumatische Erfahrungen, Krankheiten oder Unfälle, die ja auch das Gehirn beeinflussen können. Und sie ist so normal wie Biodiversität in der Natur. Es ist halt einfach die natürliche Vielfalt von unseren Gehirnfunktionen. Und es gibt halt nicht nur die eine richtige Art, ein Gehirn zu benutzen, sondern, also diese Beschreibung, dieses Bild finde ich ganz gut, das hattest du mir damals auch im Vorgespräch erklärt, es gibt halt unterschiedliche Betriebssysteme. Und das beschreibt es eigentlich am besten. Und jedes Betriebssystem hat halt so seine Stärken und Herausforderungen. Also ich gehöre auch zu den neurodivergenten Menschen. Also ich habe eine diagnostizierte Hochsensibilität. Das hat mir dann auch vieles erklärt. Genau, und das mal als Einstieg. Aber jetzt habe ich schon wieder genug geplappert. Liebe Elisa, was hat dich denn dazu gebracht, dass du dich so intensiv mit dem Zusammenhang Neurodivergenz und Wohnen beschäftigst?
Ja, wo fängt man da einfach am besten an? Ergänzen würde ich noch wegen der Neurodivergenz, wegen dieser Vielfalt, die Statistik eigentlich auch dahinter, ne? Also 15 bis 20% der Menschen ist einfach neurodivergent. Also das nochmal so ein, also jeder Fünfte, ich sag immer, guck dir in der Freundeskreis an, 4 Personen, ne, deine Freundinnen und plus dich, eine davon ist definitiv neurodivergent, statistisch gesehen. Also es ist halt wirklich häufiger vorkommt, als man denkt. Und dazu gekommen bin ich eigentlich, wo mein Bruder ist ja gestorben, vor knapp 10 Jahren plötzlich. Und da hat er ein Riesenportfolio gehabt, hatte mit zum Beispiel mit vielen Anwälten zu tun, habe nebenbei noch studiert. Also es war relativ viel. Und wo das alles so abgeschlossen war, dachte ich, Mensch, was macht mich denn eigentlich als Mensch aus? Irgendwie kann ich diese Freude empfinden wie andere Menschen da draußen. An irgendwas muss es ja liegen. Und dann bin ich sozusagen auf die Suche gegangen, was könnte es denn sein? Und dann fing es halt an, zum Beispiel mit der Hochbegabung, habe einen IQ-Test gemacht. Dann bin ich zur Hochsensibilität gekommen. Und immer tiefer in dieses Metier halt sozusagen eingestiegen, auch Lebensläufe an Büchern gelesen. Und immer wieder mehr festgestellt, ach Mensch, da ist noch ein Aspekt, da ist noch ein Aspekt. Also ich bin zum Beispiel visuell höchstbegabt, kam halt raus und Gedächtnisleistung ist halt schon die Hochbegabung. Und halt dieses Hochsensible, also auf Gerüche, was ich wahrnehme, das ist ja auch in meinem Berufsalltag, ich rieche sofort Schimmel, das kann verschallt sein, alles, wenn ich einen Raum betrete, ich weiß genau, wie so ein Spürhund, da muss irgendwas sein oder so, da
Ich
stimmt
niese
irgendwas
dann.
nicht. Und ja, also der Weg hat, ich glaube, 22 dann angefangen, weil das fragen mich auch immer viele, wie lange habe ich denn gebraucht, überhaupt meine ganzen Facetten da herauszustellen, zu finden, zu erkennen und so weiter und auch zu nutzen. Und da sind halt 3, 4 Jahre noch nicht mal so viel. Und dass ich halt auch besser im Alltag einfach klarkomme. Und ich sage dann immer so, meine eigene Feldforschung, wenn ich was gelesen habe, habe ich halt dann ausgetestet. Und je mehr Facetten, also je mehr Wissen man hat, desto besser kann man halt im Alltag einfach klarkommen. Und trifft halt andere Entscheidungen, wie wir unseren Grundriss zum Beispiel gestaltet haben. Wo man denkt so, ja, eigentlich normal, ne? Aber wenn man halt seine Bedürfnisse nie kennt, ist es dann halt schwierig, solche Sachen einzusetzen. Genau.
Und das finde ich halt dann gerade auch so interessant, dadurch, dass du, wie du das gerade beschrieben hast, die Feldforschung bei dir durchgeführt hast und weil du hast ja auch in deinem Job sehr viel mit Menschen zu tun, sehr viel mit dem Erfragen von Bedarfen, Bedürfnissen, Wünsche, ist ja bei mir als Architektin genauso. Dass man dadurch natürlich auch wieder so ganz viele unterschiedliche Menschentypen kennenlernt, weil du berätst ja auch bei der Wohnungssuche, Haussuche, Grundstückssuche. Und das sind natürlich dann so Sachen, wo man ja wirklich dann so individuell auch gucken kann, okay, was passt zu einem, ne? Also gerade Plan. Also Plan kommen wir ja hinterher dazu, aber jetzt, wie du das auch beschreibst, mit dem Wohlfühl zu Hause, jeder nimmt das ja anders wahr, hat da einfach so seine eigenen Bedürfnisse. Und du beschreibst das in dem Buch ganz gut, dass man als Bauherrschaft oder jetzt ja generell als Mensch, der sein Zuhause plant oder sein neues Zuhause sucht oder sein jetziges umgestalten will, dass der eigentlich erstmal mit einer Selbstreflexion anfangen sollte, ne? Also das ist ja quasi dann noch das ganz Wichtige, dass ich überhaupt rausfiltern kann, was brauche ich, was nicht. Und da hattest du ja dann auch entsprechend dir Leitfragen rausgesucht. Magst du uns mal so ein bisschen, also ich habe es ja hier auch in meinem Leitfaden stehen,
Sehr
aber
gut.
genau, magst du uns mal so ein bisschen auf die Reise nehmen, was du so empfiehlst als Selbstreflexion, was diese Leitfragen so sein sollten?
Wie nehme ich den Raum halt wahr? Also ich sage dann immer, fang bei der Haustür an und geh in dein jetziges Wohnumfeld rein. Was fühlst du? Ne? Also ist es dir zu hell, zu dunkel? Was gefällt dir? Das halt zum Beispiel, ich mag meinen Acker zum Beispiel in unserem Haus. Also dieses viel lichtdurchflutete, aber auch so fühle ich mich vielleicht beengt. Also wenn ich zum Beispiel bei anderen Menschen bin, wo relativ viele Möbel da sind, viele Pflanzen und viele Farben, fühle ich mich irgendwie so eingedrückt. Also der Raum macht es ja dann kleiner. Also wie es ja auch bei Innenarchitekten ist, die dann natürlich auch auf solche Sachen achten. Man kann ja den Raum halt breiter oder größer wirken lassen oder halt kleiner oder länger. Und solche Sachen da mal an sich anzufangen reinzuspüren, wie nehme ich es denn wahr? Wie wenn man halt zum Beispiel ein Wellness-Hotel halt bucht, ne, und man sagt, ach, wenn ich durch die Tür gehe, ich bin total relaxed und entspannt. Ja, woran liegt denn das halt? Ne, was nehme ich da wahr? Was gefällt mir? Ich mag zum Beispiel samtige Texturen. Also das achte ich halt bei meinen Möbeln zum Beispiel drauf oder andere Textilien. Und manchmal ist es ja auch so, wenn man halt früh aufsteht, was nervt einen? Ne, an der jetzigen Küche zum Beispiel. Sind die Laufwege einfach zu lang oder das Wasser, die Kaffeemaschine sind zu weit auseinander oder mich stört zum Beispiel bei aktuellen Lösungen unserer Küche, dass ich mich halt immer wegen den Geschirrspüler bücken muss. Und das sind solche kleinen Sachen, die mich jeden Tag triggern. Oh, das tue ich jetzt in meiner neuen Planung für die andere Haushälfte abstellen, weil das mich jeden Tag beeinflusst. Und da halt in sich sozusagen reinzuhorchen und einfach auch mal eine Liste zu machen. Und wie häufig benutze ich auch Räume? Wenn das war halt auch so eine, beim Prozess des Buches halt auch so ein Weg, festzustellen, Mensch, wir nutzen unser Schlafzimmer wirklich nur zum Schlafen, unser Elternschlafzimmer. Und warum soll ich dann halt viele Quadratmeter für so einen Raum opfern, wo ich sowieso eigentlich mit Augen zu drin liege? Genau. Deswegen sagen immer die Leute.
Licht aus, hinlegen.
Ihr habt nur 15 Quadratmeter für euer Schlafzimmer geplant. So, ja, mehr brauchen wir halt nie. Also ich bin keiner, der halt, also ich lese schon ein bisschen halt in mein Zimmer, aber wir sind mehr in den Wohnräumen zum Beispiel. Also habe ich die jetzt großzügiger geplant, wo wir die meiste Zeit verbringen. Oder auch da halt seinen Tag mal im Monitoring zu machen, das mal aufzuschreiben, so die Laufwege. Wo stoße ich mich vielleicht? Ne? Ja. Oder und deswegen halt diese Selbstreflexion, was spüre ich halt im Inneren, mein Bauchgefühl zum Beispiel.
Ja, ich finde das zum Beispiel auch wichtig bei dem Thema Arbeitsbereich Homeoffice. Man hat ja immer eigentlich zu viel zu tun. Ja, also man kennt ja auch diesen Mental Load. Also du hast ja nicht nur deine ganzen Business-Themen im Kopf, Job-Themen, sondern auch alles andere, was noch so im Leben dazukommt. Und bei mir ist das zum Beispiel so, dass ich das totale hasse hier. Wenn es bei mir im Raum zu unordentlich ist. Also ich komme da zum Beispiel nicht mit klar. Also wenn ich jetzt meine Projektliste sehe und meine To-Do-Liste und hier, also aktuell ist hier auch so ein bisschen Chaos, also ich muss das dann erst irgendwie sortieren und aufräumen und danach bin ich innerlich auch ruhiger. Also das ist total interessant und dann kann ich mich auch konzentrieren, weil ich brauche wirklich immer Umgebungen, die mich nicht ablenken. Also ich habe das gemerkt, ich hatte überwiegend das Glück, dass ich immer Einzelbüros hatte. Nur ich hatte einmal bei einem Arbeitgeber, saßen wir zu viert in einem Raum. Das war für mich die Hölle. Also ich habe meine Kollegen und Kolleginnen total gern gehabt, aber das war für mich mit der Hochsensibilität, das war schrecklich, weil ich immer sofort abgelenkt war. Ich kam gar nicht in so einen Fokus rein, ne? Und das ist auch dieses, wo man, also so ein Arbeitszimmer oder Arbeitsbereich, der muss ja auch nicht groß sein, ne? Also es reicht ja irgendwie ein Schreibtisch, ein Tisch und ein Regal, wo man irgendwie seine Ordner reinpackt. Und was ich noch ergänzen möchte, ist Lebensstil hattest du in deiner Liste auch. Das finde ich auch total interessant. Wie verbringt man so den Tag? Was habe ich für Hobbys? Brauchen diese Räume Platz? Also Beispiel, wenn jemand näht, ne? Da kenne ich das immer. Wenn du einmal am Nähen bist, musst du das sonst immer alles wegräumen und dann hast du wieder keine Lust weiterzumachen. Wenn man da einfach das Glück hat, dass man entsprechend Platz hat, dass man da auch Raum für seine Hobbys schafft oder für Gäste, ne? Die einen sind geselliger als die anderen. Oder auch so Prioritäten, wenn ich jetzt ein Grundstück suche oder ein Haus, wie wichtig ist mir die Lage oder was ist mir dabei wichtig? Ne? Will ich eher ländlich leben, nah zur Arbeit oder mag ich es eher in so einem Stadtzentrum? Das sind natürlich dann auch alles so Punkte plus, wie sieht meine langfristige Perspektive aus, ne? Wie stelle ich mir so das Leben in den nächsten Jahren vor? Wobei, da tue ich mir auch immer tatsächlich schwer mit. Also wir hier privat, also mein Mann, der spricht schon gerne so darüber, ne? So, ach, bleiben wir jetzt für immer hier in diesem Haus oder stellen wir uns das auch mal anders vor? Und ich bin immer so ein Gewohnheitstier. Ich will dann immer so in meinem gemütlichen Nest immer so bleiben, ja.
Ja, das ist bei mir auch so. Aber mit diesem zukunftsorientierten Plan, ich sag mal, der Hof bei uns ist ja auch relativ groß und wir werden die ganzen Versorgungsleitungen so planen, auch die Räume, wo man halt dann mal zusätzlich vielleicht Türen reinsetzen kann, dass es wieder 4 Wohneinheiten sind. Also so tun wir halt auch die Anschlüsse schon legen, die zentrale Verteilung, dass man es gut aufteilen kann, wenn wir halt sagen, okay, die Kinder sind dann raus. Die andere Seite wird vielleicht Ferienwohnung. Und was brauchen wir denn, wenn wir im Alter halt sind und dann vielleicht viel reisen? Ne? Wie viel Platz brauchen wir dann eigentlich noch? Und deswegen ist zum Beispiel unten der große Wohnbereich ist dann so groß, dass das wie eine separate Wohnung für uns dann sein könnte, weil wir dann einfach nicht mehr so viele Bedürfnisse haben, sage ich mal, an Wohnfläche. Und es ist halt dann auch gut aufteilbar von dieser Abgeschlossenheit von den einzelnen Segmenten und so ist dann auch gut ausführbar.
Genau, und hast du nochmal einen guten Tipp gegeben, auch so bei Neubau, ne? Weil wenn irgendwann oder wenn man ein Haus saniert, erweitert, irgendwann, wenn Kinder aus dem Haus sind, okay, was machst du dann mit der großen Fläche, ne? Okay, voll genau. Kriegst du alles. Ja,
ja, das hat er, voll kriegt man es immer.
Genau. Was glaubst du denn, warum uns diese Selbstreflexion so schwer fällt? Woran kann das liegen?
Weil wir halt in den normalen gesellschaftlichen Alltag natürlich funktionieren müssen, in Interaktion mit dem Außen, mit anderen sozialen Kontakten und uns natürlich, auch ich, ne, ich bin auch nie befreit gewesen, halt diese Standards. Wie baut man denn ein Haus? Wie soll das aussehen? Die Gestaltung. Ne? Und je nachdem, was halt für so ein Trend ist. Wir kriegen ja ständig so, ach, so sollte man das machen, so sollte man das machen. Und der andere sagt es wieder ganz anders. Das ist ja auch, wenn man halt verschiedene Fachplaner hat, nur für ein Segment, was ich jetzt Zimmerer oder so. Jeder bringt eine andere Lösung mit Sachen umzusetzen. Und dann, wo man sagen kann, okay, ich habe für mich selber reflektiert, das sind ja meine Bedürfnisse, weil ich wohne ja da drin. Die meiste Zeit sind auch Homeoffice noch mehr, sind wir ja zu Hause. Mhm. Und da, wo das ist unser Rückzugsort, wo wir Energie sammeln. Und das ist immer schwer, weil man, sag ich mal, bei mir war das Schlimmste eigentlich, ich habe immer nur schwarz und weiß gesehen, wo ich angefangen habe, mich mit diesen Neurodivergenz zu beschäftigen und bin dann auf ein Buch gestoßen, zum Beispiel Gretchen Ruben, was ja auch ein Buch, was ich ein bisschen angeschnitten habe, wo ich einfach mal die Menschen 4 verschiedene Arten von Menschen wieder wahrnehmen konnte im Außen, wo ich mich auch selber positionieren konnte und weiß dann, je weiter man in dieses Thema natürlich einsteigt, das bin ich halt, also auch seine Grenzen besser zu setzen und es bedeutet natürlich auch Arbeit, sich mit sich selber zu beschäftigen, ja. Auch sich mal einzugestehen, nee, so bin ich ja eigentlich gar nicht. Und kann auch dann manchmal ein bisschen schmerzlich sein. Deswegen habe ich auch gesagt, deswegen auch diese Co-Autoren, dass wenn man in einem Segment irgendein Trigger dabei sein sollte und sagt, oh, ich fühle mich gerade sehr verunsichert oder so. Katharina Schön hat einen riesen Content-Stamm auch auf Insta und TikTok, wo man sich weiter einlesen kann oder dass man halt den direkten Kontakt zur Evelyn Rittmeier dann halt aufbauen kann. Mensch, ich fühle mich da irgendwie verunsichert, kannst du mir da helfen? Ich muss mal mit jemandem drüber sprechen. Weil das ist ja auch die Sache, im Außen wird es halt auch wenig angesprochen, das Thema. Mhm. Es ist immer so, wie hochsensibel, ach, hab dich doch nicht so. Ne? Also auch diese Stigmatisierung. Ja. Ne? Und das ist immer der größte Faktor eigentlich, diese Stigmatisierung, wo Leute halt nicht drüber sprechen wollen. Mhm. Hat auch einer mal zu mir gesagt, der selber neurodivergent ist. Frau Schmidt, haben Sie schon mal überlegt, dass die Menschen Angst haben, da das überhaupt zu sagen, dass sie selber neurodivergent sind, wenn sie schon halt schon Wissen darüber haben, wie sie funktionieren, einfach aus Angst?
Mhm. Ja. Ich jetzt, das, ja. Das ist aber auch interessant, wenn man da selber offen mit umgeht, wie sich dann auch manche öffnen im Gespräch und was dann da auch für interessante Gespräche raus entstehen können oder wo man dann halt auch erfährt, ach guck mal, bei dir ist das so und so, ne? Also finde ich total interessant. Oder es ist ja auch gut, dass das über Social Media jetzt mehr in den Mittelpunkt kommt, wobei man natürlich dann auch aufpassen muss, das sagt doch auch der hier Leon Windscheid, der auch hier mit Atze Schröder einen sehr schönen Podcast hat, Betreutes Fühlen, der sagt natürlich auch immer, klar, es heißt jetzt nicht, dass man darüber sofort eine Diagnose bekommt und man soll es jetzt auch nicht zu vereinheitlichen oder so, also da soll man natürlich auch vorsichtig mit umgehen. Klar, nur dadurch kriegt es ein bisschen mehr Fokus, aber auf der anderen Seite sind natürlich gerade so diese Social Media mit Pinterest, Instagram etc. Kann halt auch ein extremer Trigger sein, weil du dann immer siehst, ach guck mal, so sieht das bei denen aus und hier da und dies und das. Ja, muss das jetzt bei mir auch so sein? Ist das jetzt der Stil? Nee, du musst keinen Trends nachjagen. Es muss dir gefallen und einfach in die Wohnung, in den Raum, in das Haushalt für dich passen, ne? Und da ist auch egal, was jetzt irgendwie Verwandtschaft oder Freunde sagen. Es ist halt auch einfach dein Zuhause, ne? Wie du es dann halt gestalten möchtest.
Es folgt Werbung für den Kooperationspartner dieser Podcast-Folge. Bevor es mit der Folge weitergeht, möchte ich euch kurz meinen heutigen Kooperationspartner vorstellen. Denn es geht ja heute ganz viel um die Frage, wie planen wir eigentlich Räume, die wirklich zu den Menschen passen, die darin leben? Also weg von Standardlösungen hin zu individuellen durchdachten Konzepten. Ein Tool, das mich dabei schon seit dem Studium begleitet, ist Allplan von Nemajek. Ich nutze Allplan bis heute in meiner Selbstständigkeit, vor allem weil es mir hilft, genau diese individuellen Ideen sauber zu entwickeln und umzusetzen. Also nicht einfach nur irgendwas zu zeichnen, sondern wirklich auf die Bedürfnisse meiner Bauherrschaft einzugehen und daraus stimmige Räume zu entwickeln. Gerade wenn man empathisch plant und viele Faktoren zusammenkommen, wie Lebensstil, Gewohnheiten, vielleicht auch besondere Wahrnehmungen, ist es super wichtig, dass man flexibel arbeiten kann und die Planung wirklich mitdenkt. Und genau da ist Allplan für mich stark. Von der 2D- und 3D-Planung über intelligente Workflows bis hin zur Zusammenarbeit mit allen Projektbeteiligten. Das hilft mir einfach, meine Ideen nicht nur im Kopf zu haben, sondern sie so zu strukturieren, dass am Ende ein Gebäude entsteht, das wirklich passt. Den Link zur kostenfreien Testversion findet ihr wie immer in den Shownotes. Werbung Ende.
Genau, deswegen sage ich immer, das ist so der innere Kreis der eigenen Bedürfnisse von einem selber und dann die Familie, mit der man zusammenlebt, ob das die Omi, die damit wohnt, ob man Kinder hat, ob Hund, Katze, Partner oder Partnerin. Und dann erst zu gucken, der nächste Kreis, so Freunde, Bekannte, ne, an Bedürfnissen. Also wir sind zum Beispiel eine Familie, wir haben relativ große Geburtstagsfeiern. Ne, und das war halt ausschlaggebend. Ich brauche einen Raum, wo ich halt eine große Tafel hinstellen kann. Und das hat mich so gestresst in dieser Aufteilung dieses Grundrisses. Ich dachte, nee, das, wo soll man denn die dann hinsetzen? Und wir sind natürlich von den Feiern her auch natürlich das ganze Jahr schön verteilt, ne? Also von Frühjahr, Sommer, Herbst, Winter. Und ja, da denkst du, kannst du ja nicht immer dann draußen ein Zelt mit und so weiter aufbauen oder halt immer was anmieten und das schon gerne im Haus haben. Und dann kam mir halt so die Erleuchtung auch, wo ich das Buch angefangen habe zu schreiben, mit den anderen zu interagieren, mit den anderen Autoren. Mensch, wie oft bin ich denn eigentlich in den Räumen? Also wo halten wir uns auch als, also wo welche Räume brauche ich? Ne? Also mein Büro, ich möchte gerne Licht durchflutet und möchte gerne immer in den Hof gucken. Mhm. Und dachte, ach, der Standard gesellschaftlich, ach, das schönste Zimmer im Haus, da unten im Erdgeschoss, ja, da können die, wenn ich Kunden oder Kundinnen habe, gleich durchgehen, wenn sie doch mal auf Toilette müssen, gleich in den Kaffee machen, ne? Alles wirklich zentral. Und dann so reflektiert, wie oft kommt denn überhaupt jemand von meinen Kunden ins Büro? Ja, das ist halt... Die kann ich an einer Hand abzählen, ne, die übers Jahr mal zu mir kommen, wo ich denke, es ist total verschwendet, der Raum, den schönsten da zu opfern. Und deswegen hatte ich das Problem halt mit dieser langen Tafel. Mhm. Weil dann hätten wir halt Küche und Essbereich, so Wohn- und Essbereich machen müssen. Ne, Und dann hat irgendwie die Küche, hätte ich dann nicht so groß dimensionieren können von den Aufbewahrungsmöglichkeiten, weil der große Tisch muss ja dann irgendwo hin. Ne? Und dann wirklich dachte ich so, ach, jetzt die Erleuchtung. Genau, jetzt brauche ich das Büro nicht mehr unten. Es bleibt da, wo es ist, eine Etage höher, gleicher Raum vom Grundriss her. Mhm. Und da kommt das Wohnzimmer dann rein. Und dadurch haben wir einen großen Essbereich, der schön flexibel ist und offen für uns. Und das sind halt so, also wie gesagt, mein eigenes Bedürfnis und die Bedürfnisse von meiner Familie. Wir halten uns halt viel in diesen Räumen auf. Wir kochen gerne zusammen, machen viel so auch am Tisch, ne? Und dann abends halt zurückziehen ins Wohnzimmer, dieses Einhuscheln, sage ich mal. Und dadurch hat, es ist halt wie so eine Erlösung, wenn man dann so drauf kommt, den Grundriss setze, ach, perfekt auf die Bedürfnisse. Wenn ich mich dann visuell sozusagen gedanklich drinnen bewege, habe ich ein wärmendes Gefühl, wie eine Befreiung war das halt. Ja. Und deswegen halt diese Bedürfnisse, wie bewege ich mich eigentlich in meinen Wohnräumen?
Ja. Genau. Ich möchte jetzt nochmal mit dir so über die Auswirkungen auf Räume und damit geht ja natürlich dann auch die Planung einher. Kann ein Raum zu viel sein für bestimmte Menschen? Was fallen dir da so für Themenfelder ein? Wir haben es immer schon so ein bisschen angeschnitten, aber...
Ja, ein Raum kann zum Beispiel zu viel sein. Also mit meiner Hochsensibilität zum Beispiel Dachschrägen. Also die tun mich dann immer so wie runterdrücken, gefühlsmäßig. Also da sind diese Räume zu viel für mich. Oder wenn die so ganz kleinteilig aufgeteilt sind, wo man sich gerade so bewegen kann, weil ich halt immer zu anderen Menschen ein bisschen Abstand brauche. Ja, und wenn das zu eng ist und man ist dann doch zu zweit in so einem kleineren Raum, ist dieser Raum, diese Situation zu viel dann für mich. Und ich weiß immer, wenn da jemand in diesen Raum kommt, oh, ich stoße gleich an den dran oder so. Also aber auch, was könnte man noch nehmen?
Also das, was du jetzt genannt hast, ist ja so Reizüberflutung versus Reizreduktion, ne? Also Licht, Farben, Materialien, Raumgrößen und so.
Offene Wohnkonzepte. Mhm. Ich dachte auch früher, habe ich auch ins Buch geschrieben, ach, so eine Loftwohnung, wenn man das so sieht in einem Film und so weiter, ach, echt cool. Und mit den Schränken und diese offenen Sachen auch. Mhm. Und die Sachen im Regal. Also Regalsysteme. Und wo ich jetzt durch meine ganze Reise halt festgestellt habe, oh, ich habe dann mein Unterbewusstsein, mein Gehirn nimmt diese ganzen Reize wahr. Da steht das, da steht das. Und das alles unterbewusst. Und mein Cortisolspiegel geht dann immer hoch. Und ich brauche doch diese funktionale Abgetrenntheit. Mhm. Also zu viel offen kann, wenn es zu offen gestaltet ist, die Räume, kann es schon zu viel sein, ja.
Also das ist bei mir zum Beispiel ganz extrem. Ich könnte nie eine offene Küche haben. Das finde ich persönlich ganz, ganz schrecklich. Also ich finde, Kochen und Essen zusammen ist für mich nicht okay. Aber ich könnte mich nicht entspannen und erholen, wenn ich auf dem Sofa sitze und schiele Richtung Küchenarbeitsplatte und da stehen Sachen rum. Also so, die noch gespült werden müssen oder dies oder das. Das ist für mich Stress pur. Ich hasse das auch wieder. Ich hasse das. Je nach Hormonstand. Ich bin im Moment wieder nicht grantig. Nein, aber das ist wirklich sowas, das könnte ich mich nicht erholen. Und mit den Raumabfolgen ist wichtig, Zonierungen. Das ist natürlich auch so ein Thema. Wo sind deine privaten Bereiche? Wo Public Areas? Also wo hast du jetzt Wohnbereiche oder Räume, wo du Gäste empfängst oder wo die Kinder mit ihren Freunden sind. Genau, und Akustik, ne, ist natürlich auch ein Riesenthema. Also Licht, Akustik, weil das kann einen natürlich ja auch im Unterbewusstsein immer ablenken oder halt auch Energie ziehen, ne, wenn die Akustik in dem Raum nicht gescheit ist. Also das, finde ich, unterschätzt man auch schnell. Also da habe ich ja auch eine Folge mit dem Micho Licina gemacht, zum Thema Licht und Akustik in Räumen, was das alles so ausmacht. Und da hatte er nämlich auch aus seiner sehr so über sich erzählt, wie er überhaupt darauf kam, dass er sich mit diesem Thema so beschäftigt hat, ne? Oder dann auch für sich wahrgenommen hat, wieso fühle ich mich in dem Raum wohl und in dem nicht? Das ist schon echt interessant. Und klar, so ein offener Grundriss kann natürlich wieder auch in so Musterhäusern oder etc. wieder total toll aussehen. Da ist ja auch alles immer super dekoriert und ordentlich. Ja. Also da denkt man ja immer, man hat sein eigenes Leben nicht im Griff, wenn man durch sowas geht und denkt, oh, ich könnte zu Hause alles wieder wegschmeißen, es sieht nur scheiße aus zu Hause. Und klar, das ist dann, aber man ist ja, also das, man macht ja keinen Katalog wohnen, ne? Also deswegen, ich weiß auch nicht, wie wir es immer schaffen. Wir räumen dann auf und irgendwie nach 2 Tagen haben wir alles wieder vollgestellt. Es ist wirklich gruselig, ja. Ah, nee, prima. Was mir noch ein wichtiges Thema für unsere Folge ist oder Kapitel, wie wir jetzt als planende Architekturschaffende oder generell, wenn wir in der Baubranche sind, wie wir mit neurodivergenten Menschen umgehen sollen. Weil du sagtest das ja gerade auch schon, das heißt ja nicht, dass uns das jeder sofort offen sagt, ne? Also man muss ja auch manchmal erst so ein Vertrauensverhältnis schaffen. Also klar, ich habe jetzt auch Bauherrschaften kennengelernt, die da sehr offen mit umgegangen sind. Das fand ich richtig toll, so in den ersten Kennenlernterminen, dass ich dann sofort auch fragen konnte, okay, prima, wie wollt ihr die Kommunikation haben, was lenkt euch ab, was nicht, und dass man dadurch natürlich auch aber gewillt sein muss, sich auf die Leute einzustellen. Also das heißt ja auch nicht, dass jeder die Kraft, Energie und die Empathie dafür hat, ne? Also das ist ja, wenn du überlegst, was man als Architektin, also wenn ich so gerade überlege, was ich allein alles schon immer, worauf ich achten muss, allein nur vom Job plus dann noch die anderen Themen, das kann halt auch sehr schnell überfordernd sein. Oder mir ist manchmal auch ganz schnell vieles zu viel, ne? Also da muss ich auch immer mit meiner Energie haushalten, dass ich dann immer noch die Kraft und den Fokus habe, den meiner Bauherrschaft zu schenken, wenn gerade wieder diese Welt untergeht. Von daher die Frage an dich, hast du rausgefunden, wie man Bedürfnisse erkennen kann, die nicht ausgesprochen werden?
Also ich fange immer erst an, Immobilienberatung ist ja ein sehr sensibles Thema. Es geht ja auch um Budgets, das eigene Wohnen, dass man erstmal die Grundlage schafft, dass man halt das wertschätzt, dieses Vertrauensverhältnis, dass ich nur helfen kann oder gute Lösungen bringen kann, wenn man offen und ehrlich zu mir ist. Alles, was gesprochen wird, bleibt im Raum. Und um diese ganzen Bedürfnisse halt festzustellen, ne, und dann halt so auch gezielt Fragen zu stellen. Also das ist erstmal schon dieser Eisbrecher, habe ich immer festgestellt. Und dann halt gezielt Fragen zu stellen, wie ist denn die aktuelle Wohnsituation? Ne, auch wenn man halt da vor Ort ist beim Kunden, ne, das aktuelle Wohnumfeld, so es wäre halt cool, wenn Sie mal mir eine kurze Hausführung geben, wie wohnen Sie denn aktuell, damit ich ein Gespür kriege, was Ihnen wichtig ist und was Sie an der aktuellen Situation zum Beispiel stört. Und dadurch hat man natürlich schon viel gegeben. Ne? Also wie tut der Bauherr oder die Bauherrin mit einem auch interagieren? Was sagt sie? Wo kann man vielleicht nochmal drauf eingehen, wenn man merkt, wird gerade still, wo man dann halt sagt, Was stört sie denn, ne? Nur wenn sie offen und ehrlich zu mir sind. Was ist denn los, ne? Und manchmal ist es auch so, ich mache auch manchmal nur Einzeltermine, auch wenn beide bauen wollen, sag ich mal, als Ehepaar, dass ich nur mit einer Person mal rede.
Ah, ne? Also, guter Tipp.
Einzeln mal mit den beiden, ne? Wie, klingt zwar blöd, aber wie so ein Verhör. Ne?
Wo man auch
die Leute separiert, aber die eigenen Bedürfnisse von jeder einzelnen Person von halt, wahrzunehmen und dann halt natürlich mit Überschneidung halt dann abwägen, halt eine gute Gesamtlösung für beide halt findet. Ne, wo sind die Prioritäten für jeden Einzelnen auch? Ne? Mhm. Da kommen dann schon manchmal die spannenden Sachen dann halt raus.
Ja. Ja, weil es gibt ja auch oft in Beziehungen dann, da ist einer der dominantere Part oder der andere ist dann eher so ein bisschen introvertiert und der eine redet dann mehr als der andere und so. Klar, das ist auch wichtig, dann mal losgelöst die Einzelperson dann zu sehen und der oder demjenigen dann auch diesen Raum zu geben, ne? Dann sich dann nochmal zu entfalten, mehr zu erzählen und so. Ja. Und was ich festgestellt habe, ist, also es gelingt mir auch nicht immer, ne? Also ich habe da jetzt auch noch nicht meine perfekte Formel. Man muss natürlich auch gucken, weil das ja so komplex ist mit Planen und Bauen, da war er wieder, Bauen ist komplex, wie ich jetzt so Sicherheit in diesen Prozessen gebe, weil ich habe das ja gerade schon erzählt, auch bei mir durch diese Hochsensibilität, ich habe halt auch nicht, also mal werfen mich Sachen mehr aus der Bahn als sonst, ne, so, also ich habe auch nicht immer, oder das ist ja auch eigentlich bei jedem so, man hat ja nicht immer den gleichen Energiestand, aber dass man wirklich dann so guckt, okay, wie ticken die jetzt? Ist der eine, der klar rausgefiltert haben will, okay, das ist die Information so und das sind jetzt meine Rückfragen oder das ist das To-Do für dich als Bauherrschaft. Also so eine klare, freundliche Kommunikation ist ja auch sehr wichtig, weil du hast, gibt ja auch manchmal so Kommunikationsformen, da weißt du dann jetzt gar nicht, okay, war da jetzt eine Aufgabe für mich drin? Oder nicht? Oder war es nur Information? Also das finde ich wichtig. Und da haben wir ja auch, wenn man da selber jetzt kein Gefühl für hat, kann einen da natürlich auch die KI schon entsprechend unterstützen, ne? Dass die dann sagt, so jetzt strukturier mir mal hier meine Mail an die Bauherren. Das ist zur Information, das ist bitte um Abstimmung und so weiter. Ne? Ja, also ja. Das mit dieser Sicherheit geben, finde ich halt auch extrem wichtig. Aber dass man sich selber als Architekt auch, also es muss jeder für sich selbst wissen, aber ich gehe auch mit meinen Bauherren relativ offen um, dass die auch wissen, was gerade mit mir los ist. Also wenn es da auch mal Themen gibt, wo die mich jetzt auch einfach triggern, wo ich sage, nee, das geht jetzt so nicht. Also dieses Abgrenzen lernen, ne, das muss man auch, ne? So.
Ja. Und was mir da auch noch einfällt, ist, wo ich das Interview auf der Leipziger Buchmesse hatte, in der Buchbar, da hat mich auch der Moderator gefragt, Frau Schmidt, wie haben Sie denn das hingekriegt, innerhalb von einem Jahr mit 3 weiteren Autoren im Buch zu veröffentlichen? Ja. Und da habe ich gesagt, ja, ich habe die gleich am Anfang gefragt, wie können die am besten arbeiten? Mhm. Wollen die Feedback schleifen? Wollen die ein gemeinsames Dokument, eine Person, die wollte Arbeitspakete, die andere wollte halt einmal in der Woche halt miteinander sprechen und so. Wie bist denn du am effektivsten? Und so kann man natürlich auch mit den Kunden oder Kunden, also Bauherren umgehen, aber auch mit den anderen Fachplanern. Wie kannst denn du am besten arbeiten? Mhm. Wenn ich sage, wenn du direkt was von mir brauchst an Zuarbeit, dann sag mir das. Klipp und klar, kein Drumherum, sondern hier, ich habe eine Aufgabe für dich, ich brauche dann eine Entscheidung bis dann, die und das ist gegeben und dort wollen wir hin, ne? Also wirklich klar definiert und ohne Füllwörter. Mhm. Ne? Und wenn man halt da schon in der Kommunikation halt solche Sachen zum Beispiel anbringt, ist das Miteinander halt viel besser. Ich weiß, ich habe Kunden, die sind akustisch, die hören sich lieber gerne Sprachnachrichten von mir an. Es gibt manche, die wollen das halt auch so klar strukturiert haben. Und manche, die sagen, nee, mir ist das lieber im B2B, wenn wir gemeinsam daran was entwickeln. Ne? Mhm. Und so kann man auch besser auf die Bedürfnisse eingehen. Und ich habe da halt auch festgestellt, wenn man halt solche Fragen zum Beispiel am Anfang stellt, dass die Leute sich ja auch mehr gesehen fühlen, auch die anderen Fachplaner und es wird ja auf das Bedürfnis desjenigen eingegangen, wie ist er am effektivsten und man tut sich halt auch viel Kommunikationsstress dadurch ersparen, sage ich mal. Wie du schon gesagt hast, ne? Muss ich jetzt was machen oder muss ich jetzt nichts machen?
Ja, Ja, weil manche trauen sich das dann gar nicht so zu formulieren, weil man irgendwie denkt, ach, der weiß ja schon eigentlich selber, wie seine Arbeit läuft, also auch so unter Fachplanenden oder so. Aber auch da, ne, ist ja jeder wieder, empfängt ja Sachen einfach anders. Was mir da noch einfiel als Planende oder als Architekt, Architektin, man muss auch manchmal Prozesse entschleunigen. Also gerade wenn es so um Entwürfe geht, Auswahl aus Varianten, wenn hinterher eine Bemusterung ansteht, man muss oder sollte den Leuten auch einfach ihre Zeit geben, sich da so reinzudenken. Und die Menschen sollen sich auch diese Zeit nehmen, ne? Weil Bauen ist und Planen ist ja jetzt auch kein Fastfood, ne? Also das, was wir da erschaffen, sei es neu, sei es in saniert, in umgebaut, das wird ja über Jahrzehnte da auch einfach stehen. So. Und ich weiß immer nicht, wo dieser unbewusste Druck kommt. Oh ja, jetzt müssen wir, und dann müssen wir Bauantrag, und jetzt müssen wir hier, und jetzt müssen wir da. So, also dieses übers Knie brechen. Und je nach Neurodivergenz-Typ oder je nach Betriebssystem braucht der ein oder andere da auch einfach wieder länger für, um sich da reinzudenken oder dann zu reflektieren, okay, finde ich mich jetzt in dieser Planung wieder oder nicht, ne?
Genau, deswegen ist halt dieses Spannende, dieses Human Design, da fragen mich immer viele, wie bist du denn da drauf gekommen, das Human Design mit reinzunehmen?
Ja, das finde ich auch mega spannend. Ja, das.
Und zwar, ich weiß gar nicht, auch ziemlich nah am Anfang Human Design Chart erstellen lassen und halt auch die Analyse da dazu. Und da hat die Person gesagt, du hast ein offenes Emotionszentrum und du kannst nach Bauchgefühl entscheiden. Und bei dir gibt es aber kein Ja und Nein, nur Ja und Nein. Und dann dachte ich, naja, vielleicht stimmt's ja, tust jetzt mal testen, Feldforschung. Und es war wirklich so, es ist richtiger Ballast halt abgefallen. Und ich denke, das muss halt auch rein, so die Entscheidungsfindung, ne? Wie du schon sagst, dieser Druck, der aufgebaut wird und so weiter. Manchmal braucht es natürlich schnelle Entscheidungen, aber wenn man weiß, wie ich zum Beispiel mit dem offenen Emotionszentrum, ich brauche 3 bis 4 Tage, ehe diese Emotion des anderen sozusagen bei mir wieder weg ist von der anderen Person. Und dann kann ich erst meine Entscheidung treffen, die ich auch zu 100% dann dafür einstellen kann. Wenn es natürlich zum Beispiel kurzfristige Entscheidung, weil bei Bauteilöffnung etc., es muss jetzt schnell eine Entscheidung getroffen werden auf der Baustelle, dann schicke ich meinen Mann vor, ne? Weil der ist dann empfänglich dafür. Der kann auch da besser seine Grenze halten, weil da sein Emotionszentrum geschlossen ist. Mhm. Und deswegen ist halt auch das halt wichtig, Zeit zu lassen. Manche Prozesse brauchen einfach auch ihre Zeit und manchmal kommen auch andere Faktoren dann dazu, wo man sagt, Gott sei Dank habe ich diese Entscheidung noch nicht getroffen. Ja. Mich stört es auch, dass wir halt noch nicht so weit sind bei unserem eigenen Ausbau, aber ich hätte die komplett falsche Küche für uns bestellt. Komplett falsch. Die Räume ja falsch aufgeteilt, ne? Das Büro mit dem Essbereich hätte mich voll geärgert, hätte man dann wieder angefangen. Und ist ja dann auch dieses Umräumen und wie man hat natürlich die elektrischen Leitungen und dann die Steckdosen und so weiter und Lichtkonzepte und so weiter. Ich hätte mich richtig krass geärgert und ich bin halt froh, dass da halt so Zeit vergangen ist, dass ich doch mehr Zeit hatte, gewisse Entscheidungen zu treffen, weil man lernt dann auch nochmal andere kennen. Das ist ja auch so ein Teil von uns Fachplanern und Fachplanerinnen. Wir tauschen uns ja mit anderen Experten aus. Mensch, ich habe den Fall gerade auf dem Tisch liegen. Wie würdest du denn das machen? Und da kommt dann manchmal so, ach Mensch, ja, die, die Schuppen fallen immer im Auge, ne? Und da denkst du, oh, warum bin ich denn da drauf gekommen? Und ist eine viel bessere Lösung dann plötzlich für unsere Kunden, ne? Ja. Und wie man halt so schön sagt, gut Ding will Weile haben.
Ja, nee, das stimmt. Also das glaube ich auch, weil irgendwie machen wir schon dann unbewusst so alles richtig. Und wenn ihr jetzt auch schon länger dann in eurem Hof lebt, also finde ich ja dann auch genau richtig, ne? Weil du ja jetzt dann, ja, wie du schon gesagt hast, dann stellst du irgendwann fest, ach nee, so hätte ich es jetzt besser gefunden. Oder wenn man jetzt ein Haus gekauft hat oder geerbt hat, dass man auch da wirklich diese Zeit nutzt, auch erstmal so diese Räume kennenzulernen, komme ich damit klar, wie die sind, sollen Wände weg, so diese ganzen Sachen, dass man irgendwie das Haus auch liest. Also das sind ja auch oft Sachen, also aus bestimmten Gründen sind ja auch Grundrisse entstanden, ne? So, ne?
Ja.
Und oder diese goldene Energie nennt man das ja auch, diese Geschichte, die eigentlich in dem Haus steckt, ne? Der Architekt, der das mal geplant hat, die Handwerker, die das gebaut haben, die Leute, die da drin gelebt haben und so. Das finde ich immer einen ganz schönen Begriff dafür. Oder jetzt auch, wenn du Bauen im Bestand hast, ist auch immer wieder so, jetzt hat eins auch aktuell so einen Stand, wo du jetzt wirklich siehst, cool, jetzt hat die Planung gefruchtet, die Küche steht, die neuen Fenster sind drin, neue Öffnungen und boah, haben wir das alles schön gemeinsam gemacht, ne? Und die Bauherrin hat ganz tolle Farbkonzepte ausgesucht. Also die hatte das immer schon so im Kopf und jetzt, wo das dann alles so zusammen harmoniert, das ist total schön, ne? So. Nur das hatte sie jetzt in ihrem Kopf. Also sie hat mir zwar dann immer Bilder gezeigt, aber das war so alles ihre Leistung, was sie wirklich super schön jetzt auch umgesetzt hat, ne? Und ich bin da ja immer eher die Frau fürs Grobe. Aber das ist dann auch einfach so schön zu sehen, wie dann auch so alte Häuser ihren alten Charme behalten, aber sie trotzdem so in die heutige Zeit transformiert werden können, indem halt Bauherrschaft und Planende achtsam einfach mit dieser Substanz, mit der Geschichte, mit den Räumen umgegangen sind. Ne? Also das ist schon... deswegen hat jedes so seinen Charme, ne? Neubau, Bauen im Bestand ist immer so.
Ja. Und halt auch, was ich manchmal feststelle, sich die Erlaubnis zu geben, auch den Grundriss zu verändern, auch wenn die Familie, Freunde, Bekannte sagen, um Gottes Willen, nee, mach das nie.
Das hat Opa sagt, hier so gemacht. Ja. Hat viel Geld gekostet.
Wie kannst du jetzt die Küche umpositionieren in deinem Haus? Die war schon immer dort, seit 4 Generationen. Und dann denkst du, ja, aber ich wohne da drin, nie ihr. Es muss mir gefallen und für mich sich stimmig anfühlen. Ja. Wobei ich dann auch immer unterstütze und ich versuche auch immer so gut wie es geht, objektiv zu bleiben und mehrere Lösungen anzubieten und zu sagen, okay, die Lösung hat den Vorteil und den Nachteil. Na, und dann halt, dass die Kunden sich halt in Ruhe damit beschäftigen können und sozusagen reinspüren, ne, welche Lösung fühlt sich denn für mich jetzt stimmig an?
Ja.
Oder fast stimmig, wo man dann halt sagt, okay, wir reden dann nochmal in 2 Wochen drüber. Ja. Wie ist es dann? Ne?
Genau, und da tut auch mal gut, einfach mal Handy-Detox. Nicht immer ständig da drauf gucken, sondern einfach mal zurück achtsam in den Moment zu kommen, sich nicht ablenken zu lassen und einfach mal wieder lernen, auf seine Wünsche und Bedürfnisse zu hören. Genau. Ja. Ja. Oh, Elisa, das ist eine total schöne Folge mit dir geworden. Also vielen Dank, dass du auch so deine persönliche Note und Geschichte da so reingebracht hast, weil wir haben ja auch im Vorgespräch schon gesagt, das ist so ein gewaltiges Thema. Also da kannst du ja Podcast rein drüber füllen, beziehungsweise wird es wahrscheinlich auch schon in den Podcast-Universen sein. Und ich freue mich sehr, dass du mit deinem Buch, dass du dich diesem Thema gewidmet hast, weil du hattest ja, glaube ich, auch, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte, da hatte sich keiner noch nie so drauf fokussiert, ne, auf dieses Thema Wohlfühl zu Hause und Neurodivergenz. Ne? Da bist du jetzt so eine mit der Ersten, die da wirklich das mal in so ein Buch zusammengefasst hat. Ich kann das Buch auch nur jedem empfehlen. Wie gesagt, wir packen die Kontaktdaten zu dir und den Link zu dem Buch Dein Wohlfühl zu Hause und auch Deine Immobiliengutachterin to go. Das war dein erstes Buch oder ist dein erstes Buch. Packen wir die Links in die Shownotes. Und vielen, vielen Dank. Das ist wirklich, bereichert auch meinen Planungsalltag. Also wenn ihr das sehen könntet, ich habe das Elisa hier jetzt schon über unser Meeting gezeigt. Ich habe es voll mit Post-its von allen Punkten, die ich so spannend fand. Und du hast ja auch viele Checklisten da drin und Tests und so. Also dadurch macht dieses Buch auch nochmal so lebendiger, ne?
Ja, ist eigentlich so wie so ein Arbeitsbuch. Man kann halt sagen, da ich ja eigentlich, keine Ahnung, bestimmt an die 100 Stück an Büchern gelesen habe, alles zur Neurodivergenz, ob das ADHS ist, Hochsensibilität, Hochbegabung, Fachbücher, Lebensgeschichten. Und das, was mir halt gefehlt hat, war wenn ich ganz neu damit anfange, mit diesem Thema mich überhaupt zu beschäftigen, meistens die Hochsensibilität, was ist überhaupt Neurodivergenz, das junge Design halt zur Entscheidungsfindung, weil wir da auch nach Geburtsdatum natürlich bewertet werden und halt dieses Praxisbeispiel, manchmal fehlt es einfach auch an Praxisbeispielen, wie erkenne ich es denn ganz einfach, ne? Und das, unser eigenes Zuhause ist dann ein guter Spiegel, da Sachen zu erkennen. Und man braucht halt keine 4-5 Bücher lesen, um in dieses Thema einzusteigen und einen guten Überblick zu haben. Auch vor allem, wenn man halt mit Kunden arbeitet, also mit vielen Menschen, wo man dann auch die besser erkennt, sage ich mal, und besser interagieren kann, einfach, weil es ja statistisch gesehen sind die Menschen einfach dann so oft geboren halt.
Ja, genau. Ja, vielen Dank. Also, was kann man zusammenfassend sagen? Wohnen beginnt im Kopf, nicht im Grundriss, genau. Von daher vielen lieben Dank und ja, wenn wir alle mehr ein bisschen aufeinander eingehen, den anderen besser verstehen, versuchen, wie gesagt, dem einen fällt es leichter, dem anderen weniger, empathisch mit allen umzugehen und das auch in unser Berufsfeld trotz all des Mental Loads das noch mit einzubinden, dann wird am Ende alles gut. Eure Kitty Bob.
Zu Risiken und Nebenwirkungen frage deinen Architekten, deine Architektin oder die Fachhandwerkerschaft. Kitty Bob Bauinfotainment, der Podcast, ist eine Eigenproduktion von Architektin, Diplom-Ingenieurin Janine Kohnen.